Herzlich willkommen zur Doppelfolge Frauen in der Arbeitswelt von People at Work, dem Podcast für Menschen, die über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Trotz Pandemie und wirtschaftlich angespannter Situation haben wir in Deutschland nach wie vor einen Fachkräftemangel. Aus rein wirtschaftlicher Betrachtung können wir es uns als Volkswirtschaft nicht leisten, Fachkräfte nicht arbeiten zu lassen. Dennoch passiert genau das. Wir sprechen heute, wie auch in der nächsten Podcast-Folge, über Karrieren von Frauen und Müttern. In Deutschland arbeiten aktuell 78% der Mütter, davon im Durchschnitt 55% in Teilzeit und 22% in Vollzeit. Viele der Mütter arbeiten in Teilzeit nicht auf einer gleichwertig qualifizierten Position wie in Vollzeit ohne Kind. Darüber und wie es für Arbeitgeber und Mütter einen guten Weg gäbe und gibt, das Arbeitspotenzial zu nutzen, spreche ich heute mit Sandra Westermann. Sandra ist CEO und Gründerin von Superheldin, einem Jobportal für Arbeitgeber und Mütter. Sandra ist der erste Gast bei People at Work, den ich bisher pandemiebedingt nur rein virtuell kennen und schätzen gelernt habe. Ein ehemaliger ProSieben-Kollege Markus Prosch unterstützt Sandra und ihr Team bei der Pressearbeit und hat uns zusammengebracht. Herzlich willkommen ins Münchner Superheldin Homeoffice. Herzlich willkommen, Sandra Westermann.
Hallo, vielen Dank für das nette Intro, liebe Brigitte, und schön, dass ich hier sein darf.
Magst du uns zum Start vielleicht etwas über dich erzählen? So, man sagt ja immer auch so wie in Vorstellungsgesprächen, so wie verlief dein roter Faden bisher?
Okay, ich gebe mir Mühe. Also, mein Name ist Sandra. Ich wohne derzeit in München, komme gebürtig aus dem Rheinland, vom schönen linken Niederrhein. Und genau, ich habe 15 Jahre lang gearbeitet. Ich war Produktionsleiterin beim Fernsehen. Das heißt, ich habe mich um alles Finanzielle und Organisatorische gekümmert, was mit einer TV-Show zu tun hatte oder anderen Formaten auf Produktionsfirmenseite, jetzt nicht auf Senderseite, da wo du warst. Genau, und ich habe meinen Job sehr, sehr gerne gemacht und bin dann Mutter geworden und bin während meiner Elternzeit gekündigt worden. Anschließend bin ich zum Arbeitsamt gegangen, wie man es eben so macht, wo ich dann auch erfahren habe, dass ich schwer vermittelbar bin. Und ich hatte zu der Zeit 15 Jahre Berufserfahrung. Ich habe einen Master gemacht. Ich hatte dann auch, da ich Mutter geworden bin und dachte, ich muss das jetzt irgendwie auswiegeln in meinem Lebenslauf, noch eine Weiterbildung zur Videojournalistin gemacht. Trotzdem musste ich mir anhören, ich sei schwer vermittelbar. Und der Grund war, Sie sind Mutter, wurde mir dann ganz klar ins Gesicht gesagt. Und naja, ich habe also dann anschließend natürlich nach Arbeit gesucht, nach einem Job, der ja meine neue Lebenssituation widerspiegelt, der aber auch ansprechend zu meinen bisherigen Berufserfahrungen ist. Und ich habe dann ein bisschen Glück gehabt. Ein paar Wochen später hat sich ein Kollege gemeldet, der tatsächlich eine Produktionsleiterin gesucht hat. Der hat zu mir gesagt, arbeite wann und wo du willst. Es war eine Art flexible Vollzeit, wie ich das nenne. Arbeite wo und wann du willst. Reporte mir regelmäßig. Klär das mit deinem Team, wie du es machen willst. Aber du hast lang genug deinen Job gemacht. Du weißt, was zu tun ist. So. Das hat wunderbar funktioniert, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und das halbe Jahr ging wie im Fluge vorbei. Und es gab leider, leider kein Anschlussprojekt. Und naja, ich war halt um die Erfahrung reicher, dass ich Mutter sein kann und dennoch in einer flexiblen Vollzeit arbeiten kann. Und habe mich dann auf die Suche nach Arbeitgebern gemacht, die mir eben diese Flexibilität bieten, und habe die nicht gefunden. Also keine Jobbörse, gar nichts, wo ich irgendwie diese Arbeitgeber mal auf einen Haufen sehe und mir Jobs anschauen kann. Und ich habe dann nach einer Weile so ein bisschen meine Recherche geändert und dachte so, ist das jetzt ein Need, den es im Land gibt? Braucht es noch eine Jobbörse nur für Mütter? Und habe dann so meine private Feldforschung gestartet, auf Kindergeburtstagen mich mit Müttern unterhalten, mich im Kindergarten informiert, auch mit HR-Lern gesprochen. Und es war relativ schnell klar, dass mach das, das brauchen wir. Und dann ist auch das, was du eingangs gesagt hast, das Thema Fachkräftemangel steht auch auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch sehr präsent bei dem Thema. Deutschland verliert demografisch bedingt derzeit 250.000 bis 300.000 Fachkräfte, potenzielle Fachkräfte pro Jahr. Und im Jahr 2030 wird es bis zu 3 Millionen Fachkräfte fehlen. Das finde ich total alarmierend, wenn ich mir auf der anderen Seite vorstelle, dass 2 von 3 Müttern nach ihrer Elternzeit in einen Job gehen, für den sie eigentlich überqualifiziert sind. Also genau, dementsprechend habe ich dann beschlossen, die Jobbörse zu gründen. Superheldin, wir sind letztes Jahr im Mai online gegangen und genau.
Wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und sage, Mensch, das finde ich irgendwie eine gute Idee. Ich suche auch durchaus sehr gut qualifizierte Mütter und bin dann auch bereit, das in Teilzeit auszuschreiben. Wie kommt ihr so zusammen? Wie ist so das Geschäftsmodell?
Genau, also da muss man natürlich ganz klar sagen, die Idee einer Jobbörse ist jetzt nicht wirklich unique und die gibt es natürlich auch zuhauf. Ich habe das natürlich auch, da ich diesen Prozess des Arbeitssuchens selber auch durchgegangen bin, schon sehr doll an das angepasst, was meine Erfahrungswerte sind und auch die Erfahrungswerte von anderen Müttern, mit denen ich gesprochen habe. Also sprich, wenn man jetzt auf die gängigen Jobportale geht, wie StepStone oder Monster oder Xing, oder auch so branchenspezifische wie IT-Jobs oder Marketing-Jobs, da gibt es ja auch diverse. Ich habe mich als Mutter bei keiner Jobbörse angesprochen gefühlt. Ich habe gedacht, ich muss mein Kind verleugnen. Die Anzeigen waren überhaupt nicht so formuliert, dass ich mit meiner Mutterschaft das Gefühl hatte, okay, ich komme da jetzt zu einem Arbeitgeber, der weiß, mich zu schätzen, meine Arbeitskraft vor allen Dingen zu schätzen, obwohl in Anführungszeichen ich Mutter bin. Und bei Frauen ist es dann auch noch so, das wirst du aus deiner Zeit sicher auch wissen, dass man steigt sowieso immer mit Selbstzweifeln in den Bewerbungsprozess ein. Und der beginnt ja schon in dem Moment, wo man als Person, als Frau eine Anzeige liest. Und wir achten bei uns sehr auf genderspezifische Angaben in der, also ne, dass sich einfach alle angesprochen fühlen. Wir achten darauf, dass gewisse Begrifflichkeiten anders umschrieben werden, eben um Frauen schon bei der Anzeige sozusagen abzuholen. Weil 70% der Frauen bewerben sich erst gar nicht, weil sie sowieso denken, die wollen mich nicht. So. Und dann, wenn diese Frau dann auch noch Mutter ist, dann steigt die Hürde sowieso noch höher. Und das ist eben das, worauf wir sehr doll achten, auch im Dialog mit den Unternehmen. Wir geben denen Tipps und Hinweise und das hat sich als ganz praktikabel auch herausgestellt und das zeigt auch die vielen vermittelten Mütter, die wir eben haben. Und ganz kurz noch, mir war halt super wichtig, mit Superheldin einen Raum für Mütter zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, in dem der Deal klar ist, sag ich immer. Also das Unternehmen weiß, ich bekomme zu 99,6 eine Frau beziehungsweise eine Mutter, das sind unsere Userzahlen, und eine Mutter weiß, super, wenn ich mich über Superheldin bewerbe, muss ich meine Mutterschaft nicht verleugnen? Ja.
Ja, spannend, was du berichtest. Also vieles davon kann ich aus über 20 Jahren Arbeit im Personalbereich durchaus bestätigen. So nach rund 3000 Vorstellungsgesprächen präsentiert sich das männliche Geschlecht, also ist wirklich ein Erfahrungswert, schon in der Regel selbstbewusster. Also auch wie du es beschrieben hast, besseren als mich würden sie sowieso nicht finden. Ich erfülle 120% der Anforderungen und eine Frau, die im Vorstellungsgespräch eigentlich inhaltlich genau das Gleiche rüberbringt, würde vielleicht sagen, ja, mal 60 bis 70% maximal erfülle ich. Oder was ich auch immer sehr bezeichnend fand, also es scheint doch irgendwie in der DNA zu stecken, allein die Frage, so, was können Sie besonders gut, nennen Sie doch mal drei Dinge, kamen bei Männern eigentlich immer so, die drei Dinge kamen ganz fluffig raus und dann auch noch mit der Bemerkung, oh, kann ich auch fünf nennen? Und bei den Frauen
Ja,
eher
genau.
sehr zurückhaltend, so, oh, drei Dinge, Mensch, ich will mich jetzt nicht über den grünen Klee hinaus loben, naja, also meine Kollegen sagen schon immer, ich bin zuverlässig, also das ist scheint schon irgendwo ein Phänomen zu sein. Und meine Hypothese ist da auch, dass sich die Arbeitgeber oft gar nicht bewusst sind bei dem, wie sie ausschreiben und dass so kleine Formulierungen wahrscheinlich schon helfen. Und ich meine, was ihr ja auch gemacht habt, das habe ich auf der Homepage gesehen, ist dieses Familienfreundlichkeitsbarometer. Da wird natürlich wahrscheinlich jeder Arbeitgeber immer ganz oben stehen wollen, also 100% erfüllt Familienfreundlichkeit. Die wenigsten haben das allerdings so hoch bewertet. Kannst du da ein bisschen was zu der Systematik sagen? Was, und die haben ja schon bei euch ausgeschrieben, also von daher sind sie wahrscheinlich sowieso schon viel höher als andere in dem Barometer landen würden. Was muss ich denn erfüllen, um da ganz oben mitzuspielen als Arbeitgeber?
Ja, also es ist zum einen genau ganz kurz das, was du gesagt hast. Also die erste Hürde ist quasi schon mal genommen zum Thema, bin ich wirklich familienfreundlich als Unternehmen, wenn man bei uns inseriert, weil einfach die Zielgruppenansprache bei uns sehr, sehr klar ist, wenn wir auch natürlich Väter genauso willkommen heißen oder jeden anderen auch, logischerweise. Aber die Ansprache ist natürlich trotzdem bei uns die Mütter. Und deswegen finde ich das auch schon immer sehr, sehr gut, ne? Also, oder bezeichnend, oder man kann da schon mal einen kleinen Haken hintermachen. Wenn jemand überhaupt bei uns inseriert, beweist er seine Familienfreundlichkeit schon mal mit diesem Schritt. Wir haben dann das Barometer zusätzlich noch eingeführt, natürlich. Und da geht es im Prinzip immer rund um die Themen Betreuungssituation und Arbeitsmodelle. Das heißt, Betreuungssituation in dem Sinne, biete ich einen Betriebskindergarten? Was passiert, wenn mein Kind krank ist? Gibt es ein Ferienprogramm für kleine Kinder? Gibt es einen Eltern-Kind-Tag? Und bei dem Thema Arbeitsmodelle haben wir zum Beispiel Kriterien wie flexibel ist der Job? Gibt es eine flexible Arbeitszeitengestaltung? Gibt es Vertrauensarbeit? Gibt es Gleitzeit? Gibt es Homeoffice? Viele dieser Dinge haben sich jetzt natürlich ein wenig relativiert. Aber genau, und das heißt, je mehr Kriterien, da ist dann ein Algorithmus hinterlegt, je mehr Kriterien erfüllt werden, desto höher geht dieses Barometer.
Ah, alles klar. Okay, sehr spannend. Dann hat man als Arbeitgeber auch mal so ein bisschen Anhaltspunkte, ne? Vielleicht auch Dinge, über die man sich noch gar nicht hundertprozentig bewusst gewesen ist, sich einfach auch noch mal selbst zu kalibrieren und zu checken, wo stehe ich da eigentlich? Ja.
Ja, absolut. Ja.
Grundsätzlich ist es ja so, also die Studien legen uns ja schon seit Jahren vor, dass divers aufgestellte Teams auch viel erfolgreicher sind. Also Teams, die bestehen aus jung und alt, weiblich und männlich, natürlich Mütter und Väter, national, international und so weiter. Das würde ja eigentlich komplett auch von der Zusammensetzung des Teams für die Einstellung von Müttern sprechen. Dennoch hast du dieses Phänomen angesprochen, was du ja auch am eigenen Leibe erfahren hast, dass Mütter in Teilzeit häufig nicht gewünscht sind und auch häufig nicht gewünscht sind, dass sie zurückkommen, also in schon bestehende Arbeitsverhältnisse danach der Elternzeit oder in der Elternzeit. Da besteht ja durchaus auch ein rechtlicher Anspruch darauf. Dahinter steckt dann wohl von Seiten des Arbeitgebers die Befürchtung, so habe ich es auch immer wieder beobachtet, dass die Mütter in Teilzeit nicht so produktiv arbeiten oder auch, dass sie häufig fehlen, weil das Kind krank sein könnte. Und das ist auch eine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du die auch teilst, dass die ursprüngliche Position der Mütter, so nach ein, zwei oder vielleicht sogar auch drei Kindern und drei Elternzeiten, also sprich nach 4, 5 oder sogar 9 Jahren, gar nicht mehr existiert, weil umstrukturiert wurde, vielleicht sogar mehrfach umstrukturiert wurde und weil niemand mehr daran gedacht hat, dass die Mutter zurückkommt und dann auch vielleicht übrig ist, sozusagen. Also ich habe in meinen Karrierecoachings auch oft erlebt, dass Mütter dann bei der ersten Ablehnung des Arbeitgebers auch keinen Stress wollten und dann gesagt haben, nee, dann arbeite ich eben nicht, also wenn das wirtschaftlich möglich war, oder bei einem anderen Arbeitgeber oder in einem Jobprofil, der unterhalb meiner Qualifikation
Ja,
liegt.
genau, das ist der Klassiker. Ja,
Ne,
ja.
genau. Also was denkst du, was sind denn da aktuell bei der Beschäftigung von Müttern in Unternehmen so die Haupthindernisse?
Also ich muss sagen, dass ich hier einen ganz, ganz klaren Trend beobachte. Also das lese ich in der Presse, das bekommen wir von unseren Kunden mit. Wir bekommen das auch mit, weil die Anfragen bei uns auch sich steigern. Dass viele Unternehmen, und das muss ich wirklich sagen, man glaubt gar nicht, wie viele Unternehmen eigentlich familienfreundlich sind. Die tragen es aber halt nicht nach außen. Also es gibt so viele Programme mittlerweile, auch Mütter während der Elternzeit zu begleiten, denen Weiterbildung anzubieten. Da habe ich jetzt auch ganz tolle Projekte gehört, eben weil die Unternehmen wissen, wie wichtig diese Fachkraft für sie ist. Jemand, der Berufserfahrung hat und vielleicht auch mit dem Unternehmen gewachsen ist. Also ich verstehe die Unternehmen nicht, die das nicht machen und ihre Mütter dort nicht halten wollen, weil es ist so wertvoll, einen solchen Mitarbeiter weiter zu beschäftigen und weiter im Unternehmen zu halten. Und vor allen Dingen, es steigert auch die Motivation des Mitarbeiters. Es ist eine unfassbare Außenwirkung, auch fürs Unternehmen, fürs Image. Und die Mitarbeiterin selber ist motiviert, ist dankbar. Das ist ja so schlimm. Man ist ja als Mutter dann auch irgendwie dankbar, dass man da weiterhin arbeiten darf, ja, sozusagen. Und nach meinen vielen Gesprächen jetzt auch mit Geschäftsführern und auch mit Personalern, da ist das große Feedback, dass deren Mütter effizienter arbeiten und viel mehr geschafft bekommen als die anderen Mitarbeiter, die keine Kinder abzuholen haben. Also eine Mutter ist stressresistenter und war super organisiert. Und das ist auch das Feedback, was halt sehr viele Unternehmen uns geben.
Ja, genau. Die Kompetenzen, die sind ja auch einfach auch ganz anders gelernt. Ne? Ihr habt auf eurer Homepage auch so einen fantastischen kleinen Artikel, wo der Michael Kasper von Kasper Communications in einer Stellenanzeige, das ist schon ein paar Jahre jetzt, ich glaube vor zwei, drei Jahren war es, hat er in der Stellenanzeige eigentlich fast schon für Aufsehen gesorgt, als es darin hieß, Mama gesucht. Und er hatte einfach sehr gute Erfahrungen mit Müttern gemacht, ne? Und also in seinem Team. Und sowohl als Mitarbeiterin als auch als Führungskräfte. Und deshalb suchte er damals für die offene Funktion ganz gezielt wieder eine Mutter. Also da scheint es spezielle Kompetenzen auch tatsächlich zu geben, wie Effektivität oder ich sage auch immer, Mütter sind oft so liebevoll konsequent, weil wahrscheinlich genau das ist, was sie auch in der Erziehung sein müssen und dürfen. Also Eigenschaften, die sich auch perfekt in die Arbeitswelt übertragen lassen. Und ja, ich meine, du bist ja selbst Mutter. Was würdest du sagen, können Frauen oder speziell Mütter tendenziell besser?
Also ja, genau. Also da kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung natürlich sprechen. Ich finde jetzt, ich habe eine andere Art zu arbeiten, als ich die natürlich vorher hatte. Ich habe einen streng durchgetakteten Tag. Ich ehrlich gesagt, wenn man sich morgens um 6:30 schon damit rumschlagen muss, dass das Kind jetzt nicht zum 5. Mal hintereinander den weißen Tüllrock in den Kindergarten anzieht, dann hat man schon so eine Art Stresslevel erreicht und eine Verhandlung geführt am Morgen, die ich merke, dass wirklich die mir in anderen Dingen, ehrlich gesagt, viel mehr Gelassenheit gibt. Also das glaube ich auf jeden Fall, dass es irgendwie gelassen ist. Ich bin, wie ich gesagt, also viel effizienter und versuche meinen Tag auch völlig anders zu strukturieren, als ich das jetzt vorher gemacht habe.
Ja, glaube ich dir. Ja, weil man einfach den Zeitdruck im Rücken hat und ja auch fertig werden muss sozusagen, weil dann auch wieder die Abholzeit ansteht etc. Also da gibt es nicht mehr so viel Zeit drumherum, Schleifchen zu drehen und Zeit zu verschwenden sozusagen.
Ja, genau.
Jetzt ist es ja auch tatsächlich so, einige Mütter, wir hatten das gerade schon, bekommen ein Kind, zwei Kinder, vielleicht sogar noch ein drittes, relativ selten, aber es passiert, und sind dann wirklich 9 Jahre aus dem Job raus im Extremfall. Und wenn sie vorher zum Beispiel 10 Jahre bei demselben Arbeitgeber angestellt waren, heißt das ja dann auch, die letzte Bewerbung liegt so ungefähr 20 Jahre zurück. Da hat sich ja dann auch schon ganz schön viel getan. Ich meine, du müsstest es eigentlich fast ähnlich erlebt haben, weil du warst ja auch 15 Jahre im Beruf, dann auch mit längeren Abschnitten. Wenn ich das richtig gesehen habe, bietet ihr im Team auch Unterstützung bei der Bewerbungsphase an? Und wie genau sieht das dann aus, wenn ich jetzt Mutter bin und mich bei euch melde?
Also genau, das ist tatsächlich ein Bereich, den wir jetzt in den nächsten Tagen ausbauen werden, im Sinne von, wir sind eine Kooperation eingegangen mit einem Frauennetzwerk, die eben diese Workshops anbieten. Es war immer unser großer Wunsch, das auch jetzt quasi in-house zu stemmen, aber wir haben beschlossen, oder ich habe beschlossen, dass wir jetzt erstmal bei unserer Kernkompetenz bleiben, und das ist die Jobbörse. Und alles darum, was damit zu tun hat. Und deswegen haben wir jetzt quasi einen Kooperationspartner an Land geholt und mit denen zusammen oder dort kann man Bewerbungscoachings machen. Oder da geht es auch natürlich viel um dieses Thema Selbstbewusstsein im Vorstellungsgespräch und auch Weiterbildung. Also da wird im Prinzip die ganze Palette angeboten.
Ja, cool, weil ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Lernfeld dann, wenn man so viele Jahre aus dem Job ist. Ich sehe das auch in meinen Karrierecoachings immer. Allein schon die Online-Welt ist nicht bekannt. Welche Formulierungen wähle ich? Mit welchen Formulierungen dränge ich mich ins Abseits? Oder auch dieses Personality-Training, Power-Posing etc. bringt einen da schon weiter. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Seite der Unternehmen. Das ist ja die Position, auf der ich 22, 23 Jahre war, das ist eine sehr lange Zeit. Wir sprechen da ja auch oft von unconscious bias, also unbewusste Bilder, Überzeugungen, Glaubenssätze, Vorurteile gegenüber bestimmten Personen, Situationen und Themen, auf die wir ad hoc immer so mit dem gleichen Muster reagieren. Also aus meiner Erfahrung eben als Personalleiterin habe ich so manches Mal auch Führungskräfte erlebt, die so diese spontane Aussage hatten, die Mitarbeiterin will ich in Teilzeit nicht mehr. Einige hatten tatsächlich auch schlechte Erfahrungen gemacht und sahen sich als Führungskräfte mit vielen verschiedenen Vorstellungen oder auch Forderungen ihrer Mitarbeiterinnen und einem riesigen Berg an Arbeit konfrontiert und wollten das Team einfach nicht verändern, um nicht Gefahr zu laufen, auch es zu destabilisieren oder ihre Ziele auch nicht zu erreichen. Nachdem da ich nun wirklich Jahre oder Jahrzehnte über das Thema mit Führungskräften, Personalleitern, Betriebsräten, Vorständen und sogar Politikern und Ausbildungsteilnehmerinnen in meinen Trainings diskutiert habe, würde mich da einfach auch nochmal deine Meinung interessieren. Ist es vielleicht auch ein deutsches Problem? Haben wir da auch gesellschaftlich noch nicht gelernt, Mütter in die Lebens- und Arbeitswelt natürlich zu integrieren? Also im Französischen existiert ja zum Beispiel der Begriff Rabenmutter im Wortschatz überhaupt nicht.
Ja, das, genau, das habe ich auch gehört. Ja, also meine persönliche Meinung dazu ist ja absolut. Also unsere Unternehmen oder das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat bisher einfach viel zu wenig Bedeutung gehabt. Unternehmen haben sich in den letzten Jahren dazu aufgerafft, das Thema anzugehen, weil sie eben auch verstanden haben, dass es einen Fachkräftemangel gibt und daran wird auch Corona jetzt nichts ändern. Aber meiner Meinung nach, vor 10 Jahren oder vielleicht sogar vor 8 Jahren kannte noch niemand das Wort Familienfreundlichkeit. Und wie wichtig das ist, die Mitarbeiter zu halten und da auch einfach keinen Unterschied zu machen zwischen Müttern. Und da geht es ja auch tatsächlich um Väter. Also es geht ja auch darum, mal Väter dazu zu bewegen, in der Elternzeit zu gehen oder es länger zu machen.
Vielleicht nochmal auf die Seite der Mütter und diese Bewerbungsphase, die ihr dann auch in Zukunft noch stärker begleiten werdet. Ich kenne das auch aus den Personalabteilungen tatsächlich von Novartis und Pro7 Sat.1 auch hin und wieder so, dass ich gelinde gesagt manchmal auch vom Vorgehen der Mütter irritiert war. Also eine Mutter sagte mir zum Beispiel vor Jahren, ich komme in Teilzeit zurück mit 15 Stunden. Also so dem Minimum, was so rein gesetzlich jetzt mal, Gesetz ist immer das eine, aber gesetzlich möglich ist, möchte 3 Stunden pro Tag arbeiten an 5 Tagen und ich stelle mir vor, nicht mal operativ zu arbeiten, was sie vorher mal getan hatte, sondern strategisch. Und eine andere Mutter, die ankündigte nach 5-jähriger Abwesenheit, das waren dann halt 2 Elternzeiten, wiederzukommen. Und sich nicht an ihre direkte Chefin gewendet hat, sondern schriftlich mit Einschreiben, Rückschreiben dem Geschäftsführer kontaktierte und ihn nicht mehr duzte, wie vor der Elternzeit, sondern einen sehr förmlich fordernd formulierten Brief in Sie-Form schrieb. Also die rechtlichen Ansprüche sind ja total unstrittig, aber da können schon mal Triggerpunkte erwischt werden, die eigentlich, sag mal, ein Wiederbeleben in der Zusammenarbeit nach der Elternzeit erschweren. Wie denkst du darüber? Bauen Mütter eventuell da auch Hindernisse selber auf? Ich breche jetzt mal eine Lanze auch für die Arbeitgeber, die auf der anderen Seite stehen.
Ganz ehrlich, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, da bin ich total bei dir. Also es ist natürlich auch, wir können alle Mütter unterstützen, wieder zurück in den Job zu gehen, einen Job zu finden, der adäquat zu den Berufserfahrungen passt, aber natürlich muss diejenige auch mitspielen. Also da habe ich auch schon einige Beispiele gehört und das ist, muss man dann auch sagen, für kleinere Unternehmen dann auch manchmal sehr, sehr abschreckend, dann eine Mutter wieder einzustellen, wenn die so schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Also die Version gibt's absolut und da bin ich ganz bei dir. Ja, leider.
Ja, okay, dann gibt es immer 2 Seiten, aber vielleicht ist dann, und so ist es ja auch gedacht, auch gerade Superheldin IO und die begleitenden Trainings, genau die Schnittstelle, die noch an der einen oder anderen Stelle bedient werden muss, um da aufeinander zuzugehen. Manchmal braucht es ja auch einfach eine externe, neutrale Moderation und Fähigkeiten und Eigenschaften, die vermittelt werden müssen. Jetzt ist ja die Politik gerade auch wieder aktiv geworden und es gibt den Gesetzesentwurf für die Mindestquote von Frauen in Vorständen, nach dem es den für die Aufsichtsräte ja schon seit 2016 gibt. Also das Gesetz ist noch nicht in Kraft, ist auch noch nicht final verabschiedet, aber es scheint zu kommen. Und einige Männer, mit denen ich gesprochen habe, die ich auch im Coaching habe oder die ich als Kunden habe, sind jetzt schon sauer, weil sie um ihre Vorstandsjobs fürchten, ja, die so dran gewesen wären nach ihrer Meinung. Und andere sind oft hinter den Kulissen auch so ein bisschen angefasst, weil sie eine Bevorteilung von Frauen auch fürchten. Es geht natürlich da auch immer um Macht. Es ist klar, also es ist nun mal so, hier scheinen Frauen nach wie vor zurückhaltender zu sein. Also ist das der Grund, also auch in puncto Macht, ist das der Grund, warum wir heute trotz dieser gesetzlichen Regelung für Frauen 30% in Aufsichtsraten nur knapp 30% Frauen in Führungspositionen haben und damit noch zum Beispiel hinter Ländern wie Malta und Serbien liegen? Was ist da deine Meinung zu der Frauenquote und zu Frauen in Führung?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Meinung dazu ein bisschen geändert. Ich war vor ein paar Jahren auch anderer Meinung. Da habe ich so gedacht, naja, also oh Gott, ist es jetzt wirklich so weit gekommen, dass wir das brauchen? Mittlerweile habe ich da einen völlig anderen Blick drauf. Es ist auch so, halten wir die Fakten auch mal fest, das, was du gerade auch meintest, es gab politischen Druck 2015 für 30% mehr Frauenquote in Aufsichtsräten und die Quote wurde übererfüllt. Es ist, das hat Frau Giffey so schön formuliert, kein Gleichstellungserfolg, ohne dafür zu kämpfen. Und das sehe ich jetzt gerade auch so. Und ich finde, man muss das auch wirklich positiv bewerten, weil mit dieser Quote, die jetzt dann hoffentlich eingeführt wird, besetzt man Führungspositionen weiblicher. Und das, in meinen Augen, wird das wahnsinnig viel Impact auch auf die Management-Ebenen darunter haben. Das heißt, eine Frau, die im Vorstand, im Aufsichtsrat sitzt, die hat einen anderen Blick auf Dinge, die hat einen anderen Blick auf deren Frauen, die im Unternehmen arbeiten und wird das auf jeden Fall auch fördern. Also deswegen, ich glaube wirklich, im Long Run wird es zu einer höheren Quote auch in unteren Managementpositionen führen, dass diese Quote jetzt kommt. Und das ist auch das, was du eben auch schon gesagt hattest, dass einfach gemischte Teams 25% effizienter arbeiten als homogene Männerteams. Und ich höre mir oder ich lese da auch drüber über diese Diskussion, dass sich jetzt die Männer diskriminiert fühlen. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das muss man jetzt irgendwie auch, glaube ich, ignorieren. Also es ist so, dass 80% der Führungspositionen von Männern besetzt sind. Es gibt einen Gender Pay Gap. Da ist auf jeden Fall Arbeit zu erledigen. Und da finde ich auch, wenn man Gleichstellung möchte, und das ist auch im Prinzip das, was im Gesetz verankert ist, dann muss man da auch einfach was für tun. Und dass Männer sich da jetzt angefasst fühlen und Angst um ihre Macht haben, das liegt auch in der Natur der Sache in meinen Augen.
Wir haben ja aktuell eine besondere Arbeitssituation. Etwa 30% der MitarbeiterInnen arbeiten aktuell von zu Hause aus. Die Diskussion über eine Verlagerung von Arbeit in die privaten Wohnungen ist im vollen Gange. Wenn zum Beispiel Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt Homeoffice ablehnt mit der Begründung, wir haben den besten Campus der Welt und Teamarbeit kann so nicht funktionieren, verabschieden viele Unternehmen in diesen Tagen langfristig ausgelegte Betriebsvereinbarungen zur Out-of-Office-Arbeit. Wird aus deiner Sicht die aktuelle Pandemiesituation Folgen für die Arbeitsmarktsituation von Müttern haben?
Ja, absolut. Also ich kann da gerne mal so aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich war im März natürlich genauso geschockt wie wahrscheinlich der Rest des Landes oder der Welt. Ich wusste auch damals überhaupt nicht, in welche Richtung das geht. Natürlich mit einem jungen Unternehmen ging es mir jetzt nicht um mich persönlich, aber es ging halt vor allen Dingen eben auch um meine Firma. Was hat das für eine Auswirkung, dass sich einfach mal komplett Arbeitsmodelle und Arbeitszeiten und alles so krass ändert von heute auf morgen? Und im Laufe der Zeit, wir haben das auch gemerkt, wir hatten jetzt jeden Monat, haben wir unsere Firmenhistorie übertroffen, was die Umsätze betrifft. Man merkt ganz klar, dass die Unternehmen jetzt dieses Thema Flexibilität total verstanden haben. Und wir merken es auch in unseren Vertriebsgesprächen, die interessanter vor einem Jahr, noch um dieselbe Zeit, wo wir das Wort Flexibilität und könnten Sie nicht diesen Arbeitsplatz als flexibles Arbeitsmodell gestalten oder wie auch immer. Das müssen wir alles gar nicht mehr machen. Also dieses Thema Flexibilität ist komplett außen vor. Wir haben viele Kunden, die sind jetzt diesen Sommer dazugekommen, die waren auf einen Ort beschränkt und sind jetzt einfach bundesweit, weil sie halt die Technik zur Verfügung stellen und eine Homeoffice-Situation für neue Mitarbeiter schaffen. Und die kommen jetzt speziell zu uns, weil sie halt wissen, okay, wir können jetzt diese Ressource angehen, die wir bisher, ehrlich gesagt, haben links liegen lassen, eben weil sie Flexibilität brauchten, aber die können wir jetzt auch anbieten. Und deswegen, ich bin da der festen Überzeugung, dass das einen Riesenschub geben wird, auch für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch Väter lernen in dieser Situation gerade die Vereinbarkeit zu schätzen. Und das, glaube ich, ist eine wirkliche Chance fürs Land. Ja.
Schön auch an der Stelle, dass jetzt ergebnisorientierte Arbeit im Fokus steht und nicht mehr anwesenheitsorientiert. Also nicht derjenige, der am längsten im Büro ist, ist auch der beste Mitarbeiter, sondern derjenige, der auch die beste oder diejenige die besten Ergebnisse abliefert, wird entsprechend auch in andere Funktionen befördert oder entwickelt. Also eigentlich insgesamt viele Chancen. Was ich höre, ist, dass die Augenhöhe auch anders dargestellt wird. Also während man sonst ja auch immer noch die Main Base sozusagen hatte, ich sage jetzt mal willkürlich von der Telekom in Bonn, wenn man dann an einem Standort wie zum Beispiel Darmstadt gearbeitet hat, der ja auch riesig ist, hat man trotzdem die Cafeteria-Gespräche in Bonn nicht mitbekommen und konnte sich auch ganz gar nicht so zeigen. Also Visibilität ist da ja auch anders. Jetzt sind im Videocall alle gleich. Man weiß überhaupt nicht, wer an welchem Standort sitzt.
Und letztendlich
zählen die Beiträge, die man bringt, die Ergebnisse, die man bringt und nicht die Gespräche in der Kantine und die Kontakte, die gemacht werden. Auch eine ganz neue Entwicklung für die Arbeitswelt. Ja, jetzt sind wir so schon fast am Ende und zum Schluss ist es ja immer so bei People at Work, dass man sich was wünschen kann. Das würde ich dich jetzt auch bitten, liebe Sandra. Also wenn du zum Thema Frauen im Beruf einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
Das ist ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass das Thema von Vereinbarkeit, Familie und Beruf, das Thema der arbeitenden Mutter einfach kein Thema mehr ist, sondern eine Selbstverständlichkeit wird.
Dankeschön für den Podcast, dass du heute dabei warst, liebe Sandra.
Danke, dass ich dabei sein durfte, Brigitte. Vielen, vielen Dank. Ich hatte Spaß.
Herzlichen Dank von People at Work an Sandra Westermann, CEO von Superheldin. Jetzt hört gerne noch rein in den nachfolgenden Podcast zur Karriereentwicklung von Frauen mit ganz persönlichen Tipps von Karin Helfer, der Chief Operating Officerin von Weiß Media Berlin. Ich wünsche euch und Ihnen eine wunderbare Weihnachtszeit und alles, alles Gute für die nächsten Monate.